So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Fortsetzung des Familienabends des großen Tiers. Darf noch hinzufügen, der Artikel, mit dem ich gerade eben das Publikum ins Koma geredet habe, ist veröffentlicht auf der Seite des großen Tieres, und die begeisterten Rezensionen, die bisher eingetroffen sind, heißen: Ja, so kann man es schon auch machen, zum Beispiel von Manfred Thalmann. Jetzt möchte ich kurz noch einen anderen Aspekt des großen Tieres vorstellen, nämlich die Abteilung Wahnsinn bzw. Komik. Ich bringe zur Verlesung von unserer Kollegin Petra Dörner, die heute nicht hier sein kann, weil sie in Saarbrücken mit einem gebrochenen Fuß flach liegt. Der Artikel heißt Kasseler Anliegen. Eingangszitat: Schöne Ambiance gibt es im Kassel im Überfluss, aber Menschen, man muss sie wahrhaftig mit der Laterne suchen, und die Kasseler Straßenlaternen brennen so bescheiden. Aber so viel weiß ich, dass es an Menschen und Bewegung fehlt. Kassel ist wie ohne Öffentlichkeit. Von einem gewissen Eduard Beuremann, 1804 bis 1883. Ich habe keine Ahnung, ob es den Menschen jemals gegeben hat, bei Eduard. In der Zeit zwischen der Documenta, die nur alle 4 Jahre stattfindet, wissen Studenten, Rentnerinnen und Rentner, Hobbyjäger-Innen und anderes Gesindel in Kassel nicht viel mit sich anzufangen. Berlin ist zu weit, Hannover nicht sehenswert, Frankfurt zu nah, Fulda nur mit dem Floß zu erreichen, und Göttingen kennt niemand in Kassel. Also setzt man sich für gewöhnlich an lauwarmen Sommertagen in den Kasseler Karlsauer Stadtpark und hält Ausschau nach dem etwa einen halben Meter großen Prokyon Lothor. Günstig ist es, wenn man bereits ein Gehege von etwa 10 Quadratmetern bereitgestellt hat. Günstige WG-Zimmer sind in der Kasseler Bahnhofsgegend für unter 100 Euro monatlich zu beziehen. Besonders geeignet sind Dachgeschosswohnungen mit Dachfenster oder direkt Zugang zum Dach. Davon gibt es nicht allzu viele. Diese bieten den Kleinbären ausreichend Platz für Sonnenbäder und Ausflüge in die Nachbarschaft. Selbstverständlich sollte das nötige Kleingeld für ein gesonderes Stadtgehege nicht vorhanden sein. Es ist unbedenklich, das Zimmer mit dem Waschbären zu teilen. Das Zimmer müsste jedoch separiert werden. Bisher bewährt sich ein kleinmaschiges Drahtzaungeflecht, in jeder Zoohandlung erhältlich. Viele Halter schaffen sich, ein Resultat aus neuen Forschungsergebnissen, direkt 2 bis 3 Tiere an, denn die weitläufige Auffassung, die Tiere wären Einzelgänger, wurde kürzlich in der umfangreichen Studie Populationsökologische Untersuchung zum Waschbären in der Stadt Bad Karlshafen 2011 widerlegt. Wichtig zu wissen ist, dass 3 verschiedene Typen auftauchen: die Mutter-Kind-Familie, die lockere Fusion verwandter Fähen und die Koalition nicht verwandter Rühen. Sollte man sich bei wild gefangenen Waschbären nicht sicher sein, ob diese miteinander auskommen, reicht für gewöhnlich ein einfaches gemeinsames Bad dieser kleinen Bären in der neu gewonnenen Umgebung. Von renommierten Waschbärforschern wird empfohlen, dass die zukünftigen Besitzer mit in die Badewanne steigen sollten, um die Waschbären an den menschlichen Körper zu gewöhnen. Viele Forengemeinden raten hingegen davon ab, es kann zu schweren Bissverletzungen im Gesichtsbereich führen. Indessen. Viele Forengemeinden raten hingegen davon ab, es kann zu schweren Bissverletzungen im Gesichtsbereich führen. Im Übrigen bitte cool bleiben. Indessen ist man sich einig, Kindershampoo ist für Waschbären absolut verträglich. Andernfalls sollte keine Badewanne zur Verfügung stehen, sollte man das Bauchmuster der hundeartigen Kleinbären inspizieren. Sollte der weiße Mittelstreifen unter dem Langhaarfell mit 2 cm Abweichung sich als genauso lang erweisen wie bei dem zu vergleichenden Bären, sind sie zu 93% laut Gesellschaft für Wildökologie und Naturschutz e.V. verwandt und man kann einem Zusammenleben bedenkenlos zustimmen. Für Lebendjagd, davon sollte ja ausgegangen werden, werden sogenannte Kastenfallen eingesetzt, www.jagdfallen.eu/wasssperrfalle.bhb. Um diese Tiere zu locken, verwenden die Kasseler üblicherweise keinen Kasseler, der auch gar nicht aus Kassel stammt, sondern ein Käse-Nutella-Marmeladensandwich. Bio-Weißbrot ist hier ratsam. Sesam ist zwar oft gut gemeint, aber nicht zu empfehlen und verursacht in den meisten Fällen Durchfall. Leinen, Geschirr und anderes Equipment für einen ausgedehnten Stadtspaziergang. Eine Maulkorbpflicht existiert seit Januar 2012 in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Hamburg. Ist üblicherweise in einem Anfängerkit enthalten, das auch in der gewöhnlichen Tierhandlung erworben werden kann. Kastriert werden müssen die männlichen Waschbären nicht. Die weiblichen Waschbären gehen ihnen, das ist ja allgemein bekannt, weiträumig aus dem Weg. Sollte es dennoch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen, spielen die weiblichen Waschbären ihren Vorteil. Weibliche Waschbären sind über 15 Kilo schwerer und 1,2 Meter größer. In der Regel sehr geschickt mit Prankenhieben aus. Solche Kampfhandlungen sind zwar virtuell dokumentiert, werden aber regelmäßig von YouTube gesperrt, dass sie in Deutschland verboten sind. Die Waschbären spielen am liebsten Bowling. Auf der Kasseler Bowlingbahn ist freitags daher der Zutritt für Zweibeiner nicht gestattet und gehen den Menschen auch sonst lieber aus dem Weg. Sie sind eher Freunde der Nacht. Ein guter Rat an Raucher ist, die Zigaretten nicht allzu leichtfällig in Reichweite der Tiere zu lagern. Der bekannteste Fall Berti aus Berlin, ein 4 Jahre alter Waschbär, ist an grausamem Lungenkrebs Ende 2011 gestorben. Junge Welt, 23.11.2011. Wer sich dagegen schon immer fragte, warum Kassel so zahlreiche Spielhallen in Bahnhofsnähe beheimatet, dem sei hiermit ein Tipp gegeben. Nach 2 Uhr morgens sind dort die im Kasseler Jargon Waschis genannten, als Matrosen verkleideten und bis an die Zähne bewaffneten Waschbären oft zu Gast und verspielen dort ihr beim Uhrmacher Lausner in Bares eingetauschtes Liebesgut. Kassel ist für viele Waschbären deswegen attraktiv, weil es dort keine Sperrstunde gibt. Ein Grund, warum in Bayern und Baden-Württemberg nur wenige Waschbären zu Hause gefunden haben. Wem die Haltung zu stressig ist, eine Patenschaft für einen Waschbären kann man unter http://www.projekt-waschbär.de übernehmen. Entschuldige mich für den letzten Beitrag. Und der nächste Beitrag heißt Ewiger Hass!
Ja. Ich wurde ja eben als Künstler beschimpft draußen. Das war wirklich finster.
Das war so ein Typ, ich habe keine Ahnung, wer das war.
Ja. Oh. Ewiger Hass. Nennen wir ihn Michael. Seine Freunde nennen ihn Mischa. Michael ist 1,87 Meter groß und wiegt 87 Kilogramm. Er hat blaue Augen und dunkelblondes Haar, das er oft mit ein wenig Gel zu Spikes formt. Meistens trägt er einen 3-Tage-Bart. Über seinem blauen Oberhemd Zara 69,90 Euro und seiner abgewetzten Diesel-Jeans Secondhand 30 Euro trägt er einen schwarzen Dreiviertel-Swinger aus echter Baumwolle, Peak und Kloppenburg, 249,90, den er bei empfindlicher Kälte bis oben zuknüpft und ansonsten modewusst offen trägt. Seit Jahren kauft er nur noch schwarze Lederhalbschuhe, Sportschuhe trägt er ausschließlich während des Trainings. Wenn er abends mit seinen Freunden auf eine Party geht, tauscht er die Brille gerne gegen Kontaktlinsen ein. Michael ist ein cooler Typ. Sein Umgangston im Büro ist lässig. Die Arbeitskollegen schätzen seine Zuverlässigkeit und Loyalität. Wenn er einen Fall zu bearbeiten hat, hängt er sich richtig rein und wälzt die anstehende Arbeit nicht auf andere ab. Er kann sich die Geburtstage aller Sekretärinnen und Bürohelfer merken und legt sich auch manchmal mit den Obersten an, wenn es darum geht, einen Mitarbeiter zu verteidigen. Michael ist sportlich. Jedes zweite Wochenende geht er in die Kletterhalle zum Bouldern. In der Fußballmannschaft seines Heimatortes war er Torwart. Seit 2 Jahren spielt er als linker Stürmer in der firmeneigenen Mannschaft. Das oberste Fach seines Regals im Büro ist angefüllt mit diversen Sporttrophäen. Seit kurzem träumt er davon, mit seinem Freund die Eiger Nordwand zu besteigen. Michael ist attraktiv. Mit Frauen hat er nie große Probleme gehabt. Die umkreisen ihn wie die Fliegen die Scheiße, pflegt Thomas zu sagen. Er und sein Freund aus alten Grundschultagen sind seit 2 Monaten sogenannte Lochschwager. Wirklich herumtreiben und durch die Betten schlafen tut er sich aber nicht. Höchstens ungeplant und wenn er total betrunken ist. Seit 3 Jahren sind Nicole und er ein Paar. Die beiden wollen jetzt zusammenziehen. Er ist 27 Jahre alt und hat studiert und arbeitet in einer mittleren Stellung mit guten Aufstiegschancen. Und er sieht auch aus wie ein 27-jähriger Mann, der studiert hat und in einer mittleren Stellung mit guten Aufstiegschancen arbeitet. Gerade steht Michael 5 Meter von mir entfernt in einem Club. Es läuft Funk. Mit 2 Arbeitskollegen und seiner Freundin trinkt er einige Schnäpse. Obwohl der Raum nur zu einem knappen Viertel gefüllt ist und sich nur 2 einsame Kunststudentinnen gelangweilt auf der Tanzfläche drehen, ist die Gruppe offensichtlich bester Dinge. Sie scherzen laut und lachen und bestellen an der Bar Bier aus Glasflaschen. Mit geübtem Schritt und einem rhythmischen Hüftschwung umkreist Michael seine Freundin. Er fordert sie zum Tanz auf. Sie ziert sich zunächst, willigt aber doch ein, nach ein paar stürmisch auf den Mund gepressten Küssen von Michael. Sie bewegen sich so elegant und im passenden Takt, dass ich dazu veranlasst bin zu vermuten, dass sie die sicher gesetzten Tanzschritte in einer Tanzschule oder bei einem freiwilligen Vorbereitungskurs für den Abiball gelernt haben. Nach wenigen Minuten scheint es der Freundin jedoch zu reichen. Sie löst sich aus der Kavaliersumarmung ihres Freundes und setzt sich einige Meter abseits an einen Tisch, zieht eine Zigarettenschachtel und ein Feuerzeug aus der Handtasche, ohne sich jedoch eine Zigarette anzuzünden, legt beides vor sich auf den Tisch und guckt beleidigt. Er folgt ihr, zerrt an ihrem Arm und tönt: Mach doch nicht so schnell schlapp! Sie wehrt sich erfolgreich, windet sich aus seinem Griff und hinter ihrer Brille blitzt kurz die Wut auf, während sie hektisch beginnt, in das Ohr ihres Freundes zu zischeln. Offensichtlich schämt sie sich für ihn. Sich in dem kleinen, fast leeren Raum auf diese Weise von den anderen Clubgästen zu exponieren, ist nicht ihre Art. Erst recht nicht, wenn seine feixenden Arbeitskollegen dabei stehen. Nach einem kurzen Streitgespräch, von dessen Wortlaut ich nichts mitbekomme, verlassen die beiden den Raum. Dieser selbstgefällig rotbackige Habitus der auf dem Dorf sozialisierten, mit den Jungs am Wochenende die Sau rauslassenden, freiwilligen Feuerwehrmännern und diese unbeirrbare Selbstgewissheit derjenigen, die instinktiv wissen, dass diese Verhältnisse, wenn überhaupt für irgendjemanden, dann für sie gemacht wurden, bringt mich in Rage. Solche Typen, die mit jovialem Blick anerkennt die neue Armbanduhr des Chefs kommentieren, nur damit er die Gelegenheit bekommt, das Folgende zu sagen: Sehen Sie, Herr Schnittler, vor Michael können Sie sich noch eine Scheibe abschneiden. Der Mann ist immer aufmerksam und hellwach. Bring mich zum Kotzen. Die bekommen vom Kreisvorsitzenden XY die Urkunde mitsamt Stempel überreicht und gehen allabendlich mit der Gewissheit nach Hause, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein. Die werden nicht von Zweifel geplagt. Die haben weder sinnvolle noch sinnlose Schuldgefühle. Die wälzen sich nicht schlaflos und gedankenverloren im Bett, weil sie glauben, in dieser Gesellschaft unrettbar gefangen und zu sinnlosem Mitmachen gezwungen zu sein. Die trinken kein Dosenbier aus der Dose, weil sie den ganzen Quatsch nüchtern einfach nicht mehr aushalten. Nein, die trinken ihr Fassbier aus dem Glas in fröhlicher, generationsübergreifender Runde und nutzen ihre angetrunkene Courage, um danach eine Prostituierte im 100 Kilometer entfernten Bordell auf 28 Euro herunterzuhandeln oder um irgendwo an der Rampe Dampf abzulassen. Die fahren, sobald sie volljährig sind, mit dem tiefer gelegten Golf, ein paar Junggesellen jahrelang mit einem geleasten Benz und, wenn der glücklichste Moment im Leben eines jeden Mannes gekommen ist, und ihre Nicole oder ihre Melanie oder ihre Doris oder irgendeine andere ebenso widerliche Frau etwas Kleines unter dem Herzen trägt, mit der Familienkutsche vor und fragen nicht lange und packen an, tun, was getan werden muss, anstatt dumm herumzureden und Maulaffen feil zu halten oder den Kopf in den Sand zu stecken. Mehrheitsgesellschaftsmänner, Herrenmenschen. Werde ich solcher Exemplare unfreiwillig angesichtig, kommt mir immer wieder ein Satz von Heinrich Himmler in den Sinn, welchen ich mir aus unbedingt zu unterscheidenden Gründen gemerkt habe. Ewiglich wehrt der Hass des Untermenschen auf das Gute, das Reine, das Schöne und deshalb Siegreiche.
Meine Damen und Herren, danach kann nichts mehr kommen.
war's.
Das ist der beste Text.
Prost.
Der von unserem Scheiß jemals ausgegangen ist.
Gut, dann spielen wir auch.
So. Ach ja, übrigens, weil ich jetzt hier gerade noch so sitze, ja, aus meiner Sprecherposition heraus, möchte ich noch kurz sagen, falls irgendwer was zu rauchen dabei hat, ja, ich wäre gern dabei, einen mitzurauchen und ich würde auch dafür Geld bezahlen. Problem, ich bin durchaus liquide. So. Ja. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es das in Süddeutschland ist.
In Süddeutschland, wir haben das in Süddeutschland.
Ob es hier sowas gibt?
Nee, ja. Haben wir nicht, wir haben nur Bier. Gut, wird sich vielleicht jemand.
Also sprecht mich an, falls ihr was am Start habt.
Ja, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir diskutieren, schön, fein und gepflegt.
Ach so, es wird diskutiert.
Ja, ja, oder wir lesen. Oder wir lesen jetzt nochmal.
Nein. Du.
Oder wir hören uns jetzt alle noch fein und gepflegt eine Industriereportage eines gewissen Vince O'Brien an. Oder wir lassen es halt ganz.
Hier rauchen, glaube ich.
Ich weiß nicht. Ihr könnt auch applaudieren, das ist mir scheißegal.
Der Punkt ist, ich habe mit ihm vorher darüber diskutiert, ich bin prinzipiell immer gegen Diskussionen. Weil ich
auch gegen Diskussionen.
Meine Erfahrung in den letzten 5 Jahren ist und auch durchaus anhand meiner eigenen Person, dass das Publikum in der Regel nichts Kluges zu sagen hat.
Ja. Qua Publikum, nicht wegen euch.
Auch qua meiner eigenen Person. Und ich schwer dagegen bin, über irgendwas zu diskutieren. Und ich kann auch zu meinen Texten nichts sagen. So, das sagt ja alles, spricht für sich selber. Und was soll ich dazu erzählen? So.
In meinem Text hat sich auch niemand angehört, weil hoffentlich, weil sonst würden
deswegen gehe ich jetzt
offenkundigen auch Fehler doch zu sehr ins Auge springen.
Also du kannst diskutieren, ich gehe rauch.
Ja, wir machen eine Abstimmung. Wer ist jetzt denn für diskutieren? Also es gibt drei Vorschläge, diskutieren, den nächsten Text hören und keins von beiden. Ich stelle zur Abstimmung den Punkt 1, diskutieren. Okay, bin ich in der Mitte. Nächster Punkt ist den nächsten Text hören. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5 Hände und keins von beiden. Zwei Hände.
Oh, Scheißdreck.
Der Punkt, das einzig Gute ist, auch wenn ich mich nicht immer gemeldet hätte, hätte es auch keinen anderen Grund. Ihr werdet das bereuen. Der nächste Text ist nicht gut und das wird aber niemandem was helfen. Denn, und ich hoffe, ihr seid alle Abonnenten des großen Tiers, man kann, ich sag's nochmal, das große Tier abonnieren, indem man unter konspirativen Umständen irgendwie die Bankverbindung rausbekommt, die ich nicht ohne weiteres preisgebe, weil man alles Mögliche schon über Bankverbindungen gehört hat und auch weil wir ohnehin eigentlich nicht wirklich ein Massenblatt sind. Und also man schreibt einfach ein E-Mail an das große Tier, gibt darin seine Bereitschaft kund, das Ding zu abonnieren. Und ganz im Ernst, ich bin euch dankbar, wenn es nicht tut. Das ist alles zu viel. Gut. Okay, wie viele Leute haben sich für die Diskussion gemeldet eigentlich?
Aber macht es denn überhaupt Sinn, den Text zu lesen? Also, dass du den liest, dass das gar keinen Sinn macht?
Das ist mir doch scheiße. Wenn das Publikum das verlangt, der tosende Beifall des Publikums ist das Lebenselixier eines Autors. So, sagte er. Die Zeit der schmutzigen Intrige, Untertitel über die Krise und ihre Bewältigung im Arbeitskonflikt von Vince O'Brien. Vince O'Brien ist ein alter Kollege von mir, ist in Würzburg schon ein Mitarbeiter des letzten Hype gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Leute den letzten Hype noch kennen. Das war ein Blatt in Würzburg. Und wir haben jetzt mittlerweile geschafft, Vince O'Brien wieder als Autor zu requirieren. Das ist lange und sehr schwierig gewesen. Und ich fahre einfach fort. weil ihr es mir wert seid. Die Krise hat Deutschland erreicht. Und zwar in den letzten Wochen, schreibt Vince O'Brien. Zu dieser recht kühn klingenden und definitiven Aussage komme ich nicht etwa durch die Lektüre des Börsenteils der Zeitung. Dort braucht man nicht nach Nachrichten über die Krise zu suchen. Wenn die Krise an den Börsen sichtbar wird, ist sie wirklich schon lange da gewesen, dann ist alles zu spät. Die Krise kommt aus den Arbeitsbeziehungen und dort wird sie als erstes sichtbar. Und sobald sie sichtbar wird, wird man sehen, wie nach Mechanismen ihre Bewältigung gesucht werden wird. Der krampfhafte Griff nach ihnen beginnt im selben Moment, das ist die These, übrigens, ohne was zu sagen, indem die Krise sichtbar wird. Erstens, bisher hatte man die eigenartige Situation vor sich, dass dieses Land oder genauer gesagt diese Ordnung in der allgemeinen Krise stabil zu bleiben schien. Diese Stabilität verdankt sich einerseits dem scheinbaren Konstruktionsfehler des europäischen Währungsraums, andererseits der eigenartigen Verfasstheit der deutschen Gesellschaft. Diese Eigenart besteht darin, dass eine politische Selbsttätigkeit der lohnarbeitenden Schichten weitgehend undenkbar ist, und zwar anders als es im Buche steht. Engels zum Beispiel konnte noch recht unbedenklich davon ausgehen, dass Arbeitskonflikte, selbst Streiks, zum Funktionieren des kapitalistischen Gesamtprozesses dazugehören, weil, wie er irgendwo nachlässig schreibt, sich durch sie hindurch eben das Lohngesetz Geltung verschaffe. Anders ausgedrückt, die Weiterführung der ganzen Scheiße auf eine weitere Stufenleiter hängt eben davon ab, dass irgendwie die Löhne auch ansteigen auf eine Weise, die zur Entwicklung der Produktivität nicht ganz außer Verhältnis steht. Die einzelnen Kapitalisten aber wollen nicht mehr zahlen als die anderen, weswegen man sie alle gemeinsam gegen ihren Willen zu ihrem Glück zwingen muss. Die Stockung, die ohne die Lohnerhöhung einträte, würde zu Ungleichgewichten führen, die den Gesamtprozess irgendwann zum Kentern brächten. Die Arbeiterklasse im Lohnkampf paradoxerweise das Interesse des Ganzen wahr. Ihre Aktivität ist ein objektives Moment des Gesamtprozesses und ein Garant seiner Harmonie. Alles das natürlich, solange man in einer Welt lebt, in der es weder Krise noch Staat noch Weltmarkt gibt, also zum Beispiel auch nicht das Kapital. In Wirklichkeit lohnt es sich nicht nur für die einzelnen Kapitalisten, sondern kann es sich im Vergleich auch für die Arbeiter lohnen, dass die Löhne stagnieren, während die Arbeit produktiver oder sogar intensiver wird. Diese erstaunliche Tatsache verdankt sich der internationalen Konkurrenz und einigen Eigenschaften der Grundrechenarten, und ihr Funktionieren verlangt notwendig eine gewisse Bedingung, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, aber erst zum Paradox der Zahlen. Deutschland ist nach wie vor eine Hochlohnökonomie und als solches übrigens auch ein Attraktor für Arbeitsmigration. Gleichzeitig gab es in Deutschland seit fast einem Vierteljahrhundert keine nennenswerte Erhöhung der Löhne, netto und real gerechnet. Betrachtet man nun die Entwicklung auch derjenigen Arbeitskosten, die ansonsten in den Preis der produzierten Güter eingehen und vergleicht sie mit der Entwicklung der Arbeitsproduktivität, erhält man den sogenannten Lohnstückkosten und diese gehen über Jahrzehnte tendenziell nach unten. Damit erhöht sich die Konkurrenzfähigkeit deutscher Produkte auf dem Weltmarkt. Das zieht außer den Außenwirtschaftsbilanzen aufgrund der Außenwirtschaftsbilanzen ein Druck zur Aufwertung der Währung nach sich, welche diesen Vorteil wieder ausgleichen müsste. Dem hat zu Zeiten der D-Mark die Bundesbank durch eine rigide Geldpolitik entgegengewirkt. Diese Geldpolitik setzt, um zu funktionieren, eine ebenso rigide Lohn- und Finanzpolitik voraus. Anders ausgedrückt, stagnierende Löhne und hohe Arbeitslosigkeit sind die Kosten dieser Geldpolitik. Die Bereitschaft, diese Kosten zu tragen, ist der materielle Grund der rechnerischen Anomalie. Die Anomalie besteht, deutlicher ausgedrückt, darin, dass sich Lohnzurückhaltung rechnet, dass die Tendenz zu stagnierenden Löhnen und Steigerung der Produktivität im Interesse der deutschen Arbeiter liegen kann, solange der unvermeidliche Widerspruch ins Ausland exportiert werden kann. Und der angebliche Konstruktionsfehler der europäischen Einheitswährung, die den gesamten Euroraum diesen deutschen Amoklauf wehrlos ausliefert, begründet gerade das Interesse der Deutschen an der Gemeinschaftswährung. In der gleichzeitig triumphalen und knirschend knacken. Wiederwahl Angela Merkel spiegelt sich die, ich lese das völlig falsch vor, in der gleichzeitig triumphalen und knirschend knacken Wiederwahl Angela Merkels spiegelt sich die Paradoxie dieser Lage recht hübsch wider. Der materielle Grund aber, der das ermöglichte, ist der fortdauernde Verzicht der deutschen Arbeit auf eine Prämie auf die Steigerung ihrer Arbeitsproduktivität im Austausch gegen die Prämie, die in der relativen Stabilität ihrer Löhne besteht. Das heißt, die Komplizenschaft mit der Strategie des Kapitals. Die Aufgabe ihrer regulativen und ganz und gar bürgerlich-demokratischen gewerkschaftlichen Selbsttätigkeit im Austausch gegen ihre Aufnahme in den Staatszweck. Dass so etwas in Deutschland funktioniert und in anderen Ländern nicht oder nicht in diesem Ausmaß, das ist das reale Zeugnis der Fortdauer des Nationalsozialismus in der deutschen Gesellschaft. Das Weiterleben der Volksgemeinschaft und die rechnerische Anomalie ist ein rasch verfliegendes Nachbild der negativen Aufhebung oder ihr Vorzeichen. So, und es geht noch ewig weiter. Und jetzt fängt es erst an. Dass die Krise aber kommen würde, musste klar sein. Natürlich hat Deutschland, während es sich seines erträglichen eigenen Befindens als Konjunkturlokomotive Europas feiern konnte, eine ganze Weile seine Kosten damit bestreiten können, eine europäische Ökonomie nach der anderen der Krise in den Rachen zu werfen. Und selbstverständlich können Europa, Japan und Amerika sich eine Zeit lang salvieren, indem sie ihre Währungen abwerten und damit den Ruin nach China, Indien und Brasilien tragen. Aber alles das kauft nur Zeit. Und die gekaufte Zeit, die ohnehin nie ein besonders solides Aussehen hatte, ist nun um. Hast du Zigaretten mitgebracht?
Nein.
5 Jahre der Krise sind vorbei und in Deutschland ist alles noch beim Alten. Man kann die Probe machen und eine Zeitung desselben Datums von 2008 aufschlagen. Die gespenstische Fortdauer der Dinge wie in einer Zeitblase verdeckt aber kaum das Geräusch des Wurmes, der im Gebälk schon frisst. Unter der Oberfläche sind die Dinge hohl geworden. Der Glaube an ihre Haltbarkeit ist dahin. Der Aufschub hat nur bewirkt, dass die Leute in diesem Land sich auf das Unausweichliche desto gründlicher eingeübt haben und viele werden zu allem bereit sein. Es war eine Zeit, in der jedes Schwindelunternehmen kühn genug angefasst gelingen hätte können, auch weil es sich in nichts von allen anderen Unternehmen unterschieden hätte, wie jeder gewusst hat, solange es eben gut ging. Und jetzt scheint es damit vorbei zu sein. Die untrüglichen Vorzeichen der nahenden Klemme sind überall zu sehen. Eines besteht paradoxerweise in der rasant steigenden Auslastung der Kapazitäten, jedenfalls in kleinen Betrieben wie in dem ich arbeite. Die Arbeitskraft wird anscheinend knapp. Namentlich die kleinen Kapitalisten, die blanke Panik im Nacken, können gar nicht genug Hände bekommen. Bei einem anständigen Lohn zu zahlen, fällt ihnen auch nicht ein. Die Belegschaften sind überarbeitet und frustriert. Alles hängt jetzt immer von einer neuen, diesmal letzten Anstrengung ab. Es ist allen klar, dass es eine Täuschung ist. In Wahrheit wird verliert werden. Die Angestellten wissen es sehr gut. Ihre elementare Form der Gegenwehr nimmt die Form offener Absprachen ab. Aus der Absprache wird Intrige. Die Lage eskaliert jedes Mal bis an die Schwelle des offenen Konflikts, ohne diese jemals zu überschreiten. Kollegen, die sich nicht ausstehen können, sieht man heute ihr Einverständnis miteinander beteuern in Worten, die offen wie die dreiste Lüge aussehen, die sie auch wirklich sind. Plötzlich sind Leute auf Du, die sich hassen. Aber niemand glaubt dem anderen auch nur ein Wort. Während man verabredet, sind man schon auf Betrug. Es gehört in kleinen Betrieben zur vorhersehbaren Verlaufsform solcher Konflikte, dass sie schon ganz zu Anfang die Form der bloß kleinlichen Intrigen gegen den Chef annehmen, so als ob alle wirklich schon wüssten, dass kurz darauf fast zwangsläufig der Chef in die Intrige aufgenommen und deren Richtung gegen die langsamen, die renitenten und überhaupt die schlechter ausbeutbaren Arbeitskräfte gewendet werden wird, was dann auch unfehlbar eintritt. Tastend suchen die Kollegen einen Konsens, denn ein solcher muss unter allen Umständen gefunden sein. Auf einmal wird auch das übliche rassistische Geschwätz auf seine Ähnlichkeit mit ihrer verlogenen Intrige hin durchsichtig. Es dient der Versicherung als Einverständnis, das sich von vornherein gegen einen völlig wahnhaften Feind richtet. Nicht einmal ihren Rassismus würde man ihnen glauben, wenn man nicht wüsste, dass das der Ort ist, wo das Pack seine Lügen ausnahmsweise mal ernst meint, wie zum Ausgleich. Das alltägliche Geschwätz nähert sich der Einübung auf den Ernstfall in dem Maße an, wie die Stoßrichtung der Intrige und ihre wahre Funktion deutlich wird. Das Produktionsverhältnis des Faschismus. Die kleinen Betriebe sind immer und zu allen Zeiten fürchterlich gewesen. Und ich will gar nicht sagen, dass es nicht etwas gäbe, was dagegen hilfe. Aber es gibt zu wenig davon. Ich sehe gut genug, dass in dem Prozess, wie ich ihn beschrieben habe, ein anderer Weg angelegt, das heißt möglich und denkbar ist. Man könnte ja etwa auch den Konflikt wagen. Könnte offen erklären, ich riskiere nicht weiter meine Gesundheit für deinen Scheißladen, der sowieso bald pleite geht. Man könnte sagen, nichts ist das alles hier wert. Kurz, man könnte sich als genau das verhalten, wogegen die Intrige in Wahrheit gerichtet ist, wogegen das neue Einverständnis geschmiedet wird. Vielleicht ist es in der großen Industrie einfacher, ich weiß nicht, man muss wohl auch dazu erst den Mut haben. Was uns retten könnte, wäre der Streik. Nicht irgendwie sich zu akkommodieren, irgendwie eine Lösung zu finden, vielleicht um ein paar Cent mehr Lohn. Es geht nicht mehr um den Lohngroschen, wer weiß ohnehin, was noch wert ist, es geht schon um alles. Um Zeit und um Luft für die Rettung. Wir sehen nach Griechenland, wir sehen nach Ungarn, wir sehen nach Syrien, dort führt man es vor, wenn es erwartet. Und wir sind völlig wehrlos. Und um unseren Willen, um unseretwillen wird dieses blutige Spiel doch gegeben. Weil man uns ja doch zu fürchten scheint, dass man uns derart im Zaume halten muss. Solche Art ist unsere Ohnmacht. Es weiß ja doch jeder, dass das alles noch nicht einmal angefangen hat und schon hat niemand mehr eine Ahnung, was noch zu tun ist. Die Klügsten schweigen ganz. Natürlich muss man sich organisieren, selbstverständlich, damit fängt es an. Aber je öfter man diese immer gleiche Wahrheit her sagt, desto schaler wird sie. Und was, das ist nämlich die Frage dann, was ändert sich damit? Die Wahrheit ist, dass der kleine Betrieb, in dem ich arbeite, nicht verdient zu existieren, weil er etwas produziert, das keinen Nutzen hat. Die Wahrheit ist auch, dass niemand streiken oder sich organisieren kann oder zumindest gewillt zu sein, die Existenz des Betriebes zu riskieren oder aber ihn zu übernehmen. Und sonnenhelle Wahrheit ist, dass, wo so etwas ins Blickfeld käme, vielem Übel der Boden entzogen wäre. Aber wo soll die Bereitschaft dazu herkommen? Das Problem ist, ich glaube nicht, dass die Zusammenhänge der jetzigen Ordnung zu dicht wären. Sie sind im Gegenteil unglaublich zerbrechlich. Diejenigen Massen, die heute in den Streik zu treten gedächten, fänden sich morgen mit den Trümmern dieser Ordnung in den Händen wieder und vor die Ungeheure aufgestellt, alles neu aufzubauen. Und wirklich, kein Glied der Kette hat irgendein sinnvolles Mittel dazu in der Hand. Welche Belegschaft kann von sich sagen, etwas zu produzieren, das wirklich jemand braucht? Sei dies im Hinblick auf eine etwaige Tauschökonomie besetzter Betriebe oder auch auf eine große Kommune. Wie organisiert man sogar das eigene Überleben, wenn das kleinste Rädchen hängt an dem großen Rad und das große Rad muss immer gedreht werden, wenn man das kleine bewegen will? Und wer von uns könnte das große Rad noch drehen? Solange es aber so bleibt, geht die allgemeine Niedertracht noch weiter. Und gerade in den Renitenten erkennen die, die mitmachen, ihren größten Feind. Sie halten sich fest an dem wenigen, was sie haben und werden zu allem bereit sein, um es zu behalten. Ich bin ein geduldiger Zuhörer in allen möglichen Debatten, aber ich will in Zukunft laut schreien, jede unterbrechen, in der dieser Gedanke nicht vorkommt und die große Gefahr. So, jetzt können wir diskutieren. Oder aber Bier trinken.